und die sich an einem Wochenende auf einem Sportplatz treffen, wie ein großes Fußballturnier spielen, aber wir lassen einfach den Fußball weg und machen nur Elfmeterschießen und haben ein sehr kurzweiliges Format, also sich die ganze Zeit schnell hin und her.
Ihr macht doch bundesweit Kleinfeldfußball, ihr seid die Einzigen und ihr so, was meinst du mit Kleinfeldfußball? Wir spielen einfach Fußball, aber mit weniger Leuten, also wir haben es gar nicht definiert als eigenen Sport und erst durch diesen Kontakt zum Internationalen gemerkt.
Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Devon Sport, der Podcast. Mit den Köpfen und Stories aus dem Sportbusiness und mit deinem Host Stefan Westermann. Wir sprechen für euch regelmäßig und exklusiv mit inspirierenden Persönlichkeiten aus dem Sportbusiness. Über die Themen Erfolg, Weiterbildung, Vertriebstraining, Jobs und Zukunft im Sport. Nah, inspirierend, zukunftsoptimistisch.
Moin aus Hamburg und willkommen zu Devon Sport, der Podcast mit den Köpfen und Stories aus dem Sportbusiness und mit deinem Host Stefan Westermann. Und ich freue mich heute über ein Gespräch mit zwei ganz großartigen Gesprächspartnern. Beide haben ihre Wurzeln im Fußball, aber nicht in dem klassischen Fußball, in den klassischen Formaten, sondern sie kommen mit ganz besonderen Eventformaten um die Ecke. Und was genau das für Formate sind, das hören wir jetzt in einer knackigen Stunde. Wir haben gesprochen mit Christoph Köchi, das geschäftsführende Gesellschafter von Amilla, und zudem ist er verantwortlich für die Soccer-WM, die dieses Jahr 2023 in Essen stattgefunden hat. Ein großartiges Event im Kleinfeld-Fußball-Format, und davon wird er berichten und er wird davon erzählen, was das für Herausforderungen, aber auch für ein spannendes Format ist und wie sich das weiterentwickeln darf. Und ihm gegenüber haben wir zu Gast Christian Tiede, er ist geschäftsführender Gesellschafter von 36 Feet und er wird uns erklären, was genau 36 Feet sind und warum er seine Firma ausgerechnet danach benannt hat. Vielleicht als kleiner Hinweis schon mal, Christian veranstaltet mit seinem Partner die deutsche Meisterschaft im Elfmeterschießen, und wie genau so eine Meisterschaft aussieht und was das wiederum für Möglichkeiten und Chancen gibt und wer überhaupt der deutsche Meister, der amtierende ist, das hat er uns verraten, jetzt hier in der knackigen Stunde im Devon Sport, der Podcast. Viel Spaß damit! Moin aus Hamburg und willkommen zu Devon Sport, der Podcast mit den Köpfen und Stories aus dem Sportbusiness und heute mit zwei ganz besonders kreativen Köpfen, was die sich ausgedacht haben, was die so in die Welt des Sports getragen haben und was wir davon lernen können und welche Herausforderungen das damit einhergeht, das werden wir jetzt in der nächsten Stunde einmal mit den beiden besprechen. Ich freue mich sehr, hier an meiner Seite im Podcast heute auf Christoph Köchi, er ist geschäftsführender Gesellschafter der Amilla GmbH. Und zudem ist er, wie ich das richtig verstanden habe, Präsident Deutscher Kleinfeld-Fußballverband. Was das alles auf sich hat und was damit auch noch die Uniliga zu tun hat, das wird er uns gleich im Laufe des Podcasts hier erzählen. Herzlich willkommen, Christoph.
Ja, vielen Dank.
Schön, dass du da bist. Und auf der anderen Seite, virtuell sozusagen dazugeschaltet, haben wir einen geschäftsführenden Gesellschafter von 36 Feet GmbH. Was genau das ist und warum ausgerechnet 36 Feet, das wird uns der Christian selber erklären. Herzlich willkommen, Christian Tiede.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Moin Christian. Also das ist ja jetzt heute ein ganz besonderer Podcast, weil es geht zum einen ganz klar um das Thema Fußball in dieser heutigen Stunde. Aber wir haben nicht die klassischen Formate. Wir haben das so ein bisschen auch so Fußball-Events außerhalb der üblichen Formate, außerhalb der klassischen Formate mal genannt. Und ja, da sind wir jetzt erstmal ganz gespannt, was es damit auf sich hat. Bevor wir da eintauchen, lasst uns einmal hören, wer überhaupt da uns gegenüber sitzt. Christoph, magst du uns einmal erzählen, was du genau machst und vor allen Dingen, wie du da hingekommen bist, was du jetzt gerade machst?
Ja, mit der Amilla Marketing haben wir eine Sport-Marketing-Agentur, Sport-Event-Agentur. Das vermischt sich immer mal so ein bisschen. Und zu dem Thema bin ich relativ früh gekommen. Während des Studiums habe ich vor sehr langer Zeit, ich glaube, es sind jetzt 18 Jahre, habe ich die Uniliga gegründet in meinem Sportstudium in Göttingen. Im ersten Jahr so einen Erfolg gehabt, dass direkt 100 Teams mitgespielt haben, dass ich dann gedacht habe, da muss ich dabei bleiben und habe das ausgebaut, da werden wir ja auf das Thema auch noch zu sprechen kommen, und dann drumherum eine Agentur eben für junge Zielgruppen gebaut, mit der wir so ein paar größere Sachen auch jetzt mittlerweile umsetzen und ein paar Unternehmen auch beraten hinsichtlich ihrer Strategie. Aber das Thema Event ist uns immer noch erhalten geblieben und ja, war ja dann auch der Aufhänger, mit dem Soccer World Cup das Größte, was wir je gemacht haben.
Da waren jetzt schon sehr viele Sachen drin, die wir es gleich nochmal auseinanderdröseln dürfen. Soccer World Cup, Uniliga, Event und Unternehmen betreuen. Würdest du sagen, was ist, wenn wir sich die Events mal weglassen, die sportlichen Events, was ist so der Schwerpunkt eurer Agenturarbeit sonst?
Naja, wahrscheinlich Lösungen zu finden, da wo andere zu sehr Standard sind. Das heißt irgendwie, wenn man das Stadion auf dem Kennedyplatz in Essen haben will, dann kann man das auch dahin bauen. Vermutlich zeichnet uns das am meisten aus, so wenn man sich jetzt mal mit anderen beschäftigt. Immer noch Inhaber geführt, sehr hands-on. Wahrscheinlich ist das einfach so der Unterschied zu anderen. Ne? Irgendwie, dass wir jetzt nicht so die klassischen Vermarkter sind. Wir sind aber auch nicht die reinen Eventler, die dann ja sofort Richtung Licht und Ton und das aufbauen sind, sondern irgendwas in der Mitte und finden einfach die Lösung, die Kunden oder Partner brauchen.
Und die Gründung damals der Uniliga noch in eigenen Studiezeiten, hast du gesagt, von 0 auf 100 Teams. Was ist das für ein Rückenwind gewesen, den du da verspürt hast? Wie ist das dir gelungen?
Selber Sportstudie gewesen und dann musst du ja immer irgendwas machen parallel, weil du sonst mit einem reinen, also ich habe auf Magister Sport und Politikwissenschaften studiert und dann wird ein bisschen schwierig. Ich wollte erst Journalist werden, habe dann gemerkt, dass der Weg zu Sky relativ lang ist und habe dann nochmal umgeschwenkt. Und wir haben dann einfach gesagt, wir organisieren jetzt irgendwas nebenbei, um uns eine Referenz zu schaffen, mit der wir uns dann später mal bewerben, also mein Team und ich. Und die anderen haben sich dann auch beworben und sind überall in der Fußball- und Basketball-Bundesliga jetzt gelandet, die Mitgründer, und ich bin dabei geblieben. Und genau, dieses erste Jahr war schon so, das werden wir gleich drüber sprechen, warum es solche Formate wie auch von Christian und von uns irgendwie schaffen, weil der Trend einfach ganz stark zu diesem informellen Fußballspielen geht, weg vom Zwanghaften, und dementsprechend war das damals das eingeschlagen. Diesen Rückenwind, den haben wir immer noch verspürt, und deswegen ist es so das erste Baby, und deswegen gibt's das auch immer noch jetzt und ist jetzt volljährig.
Ja, ich bin sehr begeistert, stark, wir tauchen da gleich nochmal ein, aber du hast zu Recht gesagt, es gibt viele verschiedene Formate, und Christian auf der anderen Seite ist einer, der ein solches Format mit in die Wege geleitet hat. Christian, wie bist du genau dahin gekommen, was du jetzt machst, was war dein Weg bis dahin und was genau ist 36 Feet?
Ja, 36 Feet, das löse ich mal direkt am Anfang auf. Das ist eine Maßeinheit, und 36 Fuß sind 11 Meter. Und ich habe die deutsche Meisterschaft im Elfmeterschießen erfunden. Und das resultiert daraus, dass ich mein Leben lang Amateurfußballer war, Torwart genau genommen. Und ich weiß, dass alle Jungs und mittlerweile auch Mädels, aber ich hatte natürlich Jungs in meinem Team, dass die immer Lust hatten auf Elfmeterschießen, also sei es auch mal nach dem Training, wer trägt das große Tor weg, kommt auch mal Elfmeterschießen. Aber im Amateurfußball gibt es so gut wie gar kein Elfmeterschießen. Ich habe fast 40 Jahre aktiv Fußball gespielt, also immer so um Bezirksliga rum, plus minus eine Liga, und kann mich in meinem ganzen Leben an nur zwei Elfmeterschießen erinnern, an denen ich aktiv beteiligt war. Und deswegen habe ich mir gedacht, okay, es müsste doch eine Meisterschaft darin geben, in denen alle Teams mitspielen können, wirklich von unterster Kreisliga bis rein theoretisch zur Bundesliga, und die sich an einem Wochenende auf einem Sportplatz treffen, wie ein großes Fußballturnier spielen, aber wir lassen einfach den Fußball weg und machen nur Elfmeterschießen und haben ein sehr kurzweiliges Format, also es geht die ganze Zeit schnell hin und her, ohne Verletzungsgefahr. Und super Chancen gleich, weil im Elfmeterschießen kann auch die Kreisligamannschaft gegen theoretisch die Bundesligamannschaft gewinnen. Wenn man die sonst auf einen Platz stellt, hat die Kreisligamannschaft natürlich keine Chance, aber im Elfmeterschießen ist alles möglich. Und diese Idee hatte ich schon relativ lange in meinem Kopf, also bestimmt schon fast 10 Jahre. Und vor 2 Jahren habe ich dann gesagt, ich muss das jetzt mal ausprobieren, ob das funktioniert. Habe dann Pilotprojekte gestartet, die sind super angekommen. Und dann haben wir eine GmbH gegründet und jetzt ist das mein Hauptgeschäft.
Ja, das ist verrückt. Hauptgeschäft, GmbH gegründet, vor 2 Jahren die erste Idee gehabt und zusammengetragen, und dann auf einmal entsteht da ein Businessmodell draus. Christian, so schnell kann ich dich da noch nicht rauslassen. Erzähl mir mal einmal von euren Highlights. Ich glaube, ich habe da, ich habe in Köln auch einen Platz besetzt und habe das da durchgeführt. Erzähl mir mal doch ganz kurz von einem dieser Highlights einmal, damit man sich ein Gefühl davon verschaffen kann, was das für ein Elfmeterschießen-Event ist, wie die deutsche Meisterschaft da zustande gekommen ist.
Also die deutsche Meisterschaft, die findet auch tatsächlich auf Sportplätzen statt. Also wir kommen mit unserem Equipment, also eigenes Bandensystem, ein großes freistehendes Bundesligator, Musikanlage, Pavillon und alles, was zu so einem Event gehört, kommen wir auf einen Sportplatz. Die Vereine, die uns ihre Plätze zur Verfügung stellen, dürfen die Einnahmen behalten. Das ist der erste Förderfaktor für den Amateurfußball. Und dann haben wir sitzen ja in Köln, haben wir den Mediapark gemietet, jetzt schon zum zweiten Mal, also letztes Jahr war das erste Mal. Und da haben wir dann eine Woche lang Elfmeterschießen gemacht, und zwar für unterschiedliche Zielgruppen, weil wir zwischendurch gemerkt haben, dass Elfmeterschießen funktioniert wunderbar mit Fußballerinnen und Fußballern, aber auch für Business-Teams. Und so haben wir dieses Jahr einen Gastro-Cup gemacht, die Kölner Bars und Kneipen gegeneinander im Elfmeterschießen. Das war natürlich ein absolutes Highlight. Ein Media-Cup, ein Charity-Cup, ein Business-Cup und das Finale der Deutschen Meisterschaft. Und da hatten wir dann im Mediapark zwei Kunstrasenplätze aufgebaut, zwei Tribünen, hatten von Sponsoren auch eine ganz nette Aktivierung drumherum. Da hat Rockstar seinen großen Energy Truck aufgebaut mit verschiedenen Spielen, und Heineken hatte einen Heineken Truck mit Dachterrasse uns hingestellt. Und so war das, wie gesagt, eine rundum gelungene Woche. Und es ging nur um Elfmeterschießen.
Das hört sich sehr spannend an. Kannst du was zu den Zuschauern da sagen oder zu den Teilnehmergrößen?
Ja gut, ein Team beim Elfmeterschießen braucht mindestens 5 Leute, also wie bei einem echten Elfmeterschießen, damit fünf unterschiedliche SchützInnen gibt. Also ich gender im Übrigen bewusst, weil wir sind offen für Männer und Frauen und gerade in den Business-Turnieren natürlich auch für gemischte Teams. Im Fußball trennen wir das, also da lassen wir die Männer in einer Gruppe spielen und die Frauen in einer Gruppe. Und zwar aus dem Grund, weil wir die Frauen gefragt haben, was sie gerne möchten, und sie selber gesagt haben, dass ihre Torfrauen Probleme bekommen könnten, wenn Männer voll durchziehen. Wir reden ja von Amateurfußball, auch im Frauenbereich. Und diesem Wunsch haben wir natürlich entsprochen, weil wir auch viel Wert auf Gerechtigkeit legen und es am Ende auch eine Siegprämie gibt. In Geldform wollten wir natürlich, dass die Frauen auch die gleiche Chance haben, das zu gewinnen. Jetzt habe ich die Frage vergessen.
Ich wollte was zur Größenordnung wissen. Also so, wie viele nehmen da teil, beziehungsweise wie viele Zuschauer zieht das Event an? Du sagst, du habt eine Woche da den Mediapark in Köln belegt.
Also Teilnehmer sind, wie gesagt, mindestens 5, maximal 11. Also auch wie bei einem echten Elfmeterschießen. Und im Schnitt kommen Teams mit 10 Menschen. Also ich sage jetzt mal 7 Aktive plus noch irgendwie 3, 4 Interessierte. Weiß ich, bei den Fußballern kommt dann noch der Trainer und einer vom Vorstand mit und einer bringt seinen PartnerInnen mit. Und bei Business Teams ist es dann entsprechend der Chef und noch 2, 3 Kolleginnen, die mitkommen. Und so, wenn wir dann ein Turnier mit 30 Mannschaften spielen, dann haben wir halt schon mal 300 Leute allein aus den TeilnehmerInnen da. Plus dann immer noch, was so an Aufmerksamkeit drumherum ist. Das können 200, 300, 400, 500, manchmal verteilt sich das auch. Oder wenn man in der Lage ist mit Laufpublikum, dann halten immer Leute an, die mal schauen. Wir haben die ganze Zeit Musik und Moderation. Man kann sich das vom Eventformat ein bisschen vorstellen wie beim Beachvolleyball. Also alles geht ganz schnell hin und her. Und die ganze Zeit ist halt lockere Musik im Hintergrund und lockere Moderation, sodass es auch immer die Leute anzieht, die da in der Umgebung sowieso rumlaufen.
Ich kann mir das sehr gut vorstellen. Ich habe ein paar Bilder ja auch von euch gesehen. Und du hast gerade gesagt, den Vergleich so ein bisschen vorstellen wie beim Beachvolleyball. Christoph, das müsste ja eigentlich dir ein Schmunzeln ins Gesicht bereiten, weil so ein bisschen wie beim Beachvolleyball hat man sich bei euch auch gefühlt. Erklär uns noch mal ganz kurz ein bisschen was zur Soccer-WM, die ja gerade dieses Jahr in Deutschland stattgefunden hat.
Ja, genau, habe ich auch gerade so gedacht, das vereint uns sehr. Und das ist ja auch der Grund, warum sowas funktioniert. So, Chris hat jetzt auch keine GmbH gegründet, weil das kein Potenzial hat. Also insofern genau richtig so zu denken und das in zentrale Orte zu bringen. Also beim Soccer World Cup ist es halt so, müsste ich so ein bisschen ausholen, weil es dieses Thema Kleinfeld bei uns ja schon seit 10, 11 Jahren gibt. Wir haben aus der Uniliga heraus, sind wir kontaktiert worden, aus dem Ausland von einem europäischen Verband, der dann sagte, hier, ihr macht doch bundesweit Kleinfeldfußball, ihr seid die Einzigen. Und wir so, was meinst du mit Kleinfeldfußball? Wir spielen einfach Fußball, aber mit weniger Leuten. Also wir haben es gar nicht definiert als eigenen Sport. Und erst durch diesen Kontakt zum Internationalen gemerkt, ey, da gibt's in Rumänien irgendwie 100.000 organisierte Spieler, da gibt's irgendwie überall Plätze, da wo bei uns ein Tennisplatz steht, steht in Bukarest ein Kleinfeld mit Flutlichtanlage, wo du halt kurz 5 € reinschmeißt und dann eine Stunde spielst. Also das ist, im internationalen Vergleich sind wir da sehr weit hinten, auch aufgrund der Stärke des DFB, muss man ja sagen, und der Durchdringung in jedes Dorf. Dann haben wir aber gesagt, okay, klar, wenn wir international was machen können, dann sind wir da dabei und dann gründen wir auch die Nationalmannschaft. Und so ging das dann eben los, dass wir 2012 nach Moldawien flogen und da das erste internationale Turnier, da haben wir die erste Europameisterschaft gespielt mit einer Truppe, die in der Uniliga gecastet wurde beziehungsweise da gewonnen hatte, also auch noch keine offizielle Nationalmannschaft, sondern einfach so, weil 2 Wochen vorher Verband gegründet und losgeflogen, also wirklich Abenteuer ohne Ende erlebt in der Republik Moldau, wirklich auch wäre abendfüllend jetzt. Und dann war der eigentliche Kickoff aber, um dieses Event nahe nach Essen zu holen, vor genau 10 Jahren, als 2013 auf Kreta am Strand stattgefunden hat. Und wir kommen um die Ecke und sehen dieses Stadion. Und ich rufe sofort den Organisator an und sage so, ey, sag mal, du hast ja komplett übernommen. Das wird doch mega brutal mies aussehen, wenn hier 3000 Plätze sind und wir spielen hier vor leeren Rängen, weil das wird ja keiner gucken wollen. Und er so, warte mal ab. Und dann war es halt voll. Und dann war das der Moment, in dem alle gesagt haben, sowas müssen wir mal bei uns machen. Und haben uns 10 Jahre lang immer so ein bisschen diesem Thema genährt, aber nie so richtig gewusst, sind wir jetzt stark genug, haben wir genug Erfahrung, können wir das irgendwie machen, und auch so die richtige Location hat gefehlt. Und dann haben wir 2000, ich glaube sogar Ende 2020, 21, Anfang 2021 haben wir uns dann mit der Essen Marketing GmbH zusammengesetzt. Und da war sofort zu spüren, okay, ey, die haben den Ort mit dem Kennedyplatz, die wissen, was funktioniert, die wollen es ins Ruhrgebiet holen. Und das passte irgendwie alles zusammen und wir sind halt ganz viele offene Türen eingerannt. Und dann haben wir gesagt, okay, dann kann diese mittlerweile Weltmeisterschaft, weil es dann neben dem europäischen noch einen internationalen Verband in der Zwischenzeit gab, der gegründet wurde, dann lass uns die holen. Und genau hierhin. Und das hat am Ende deutlich besser funktioniert, als es jemals wir uns erträumt hätten. Weil am Anfang war eher so, okay, die Deutschlandspiele werden voll sein und bei den anderen Türkei, yo, kann man sich gut vorstellen im Ruhrgebiet, Italien vielleicht noch irgendwie, da hast du irgendwie eine Idee, Albanien. Aber dass jetzt irgendwie von den 44 teilnehmenden Nationen 22 echte Fanbases haben, dass da 2000 Kroaten kommen oder halt 6000 Marokkaner, die halt dann irgendwie alle vor der Tür stehen noch und Public Viewing machen müssen, das hätte ich dir nicht unterschrieben. So hätte ich halt gesagt, so du spinnst halt, wenn du mir das vorher gesagt hättest, und waren überwältigt davon. Und dann am Ende sieht man dann aber, dass halt, wenn du zu den Menschen gehst, und das ist es ja, und das ist ja auch das, was 36 Feet macht, irgendwo hingehen, wo ohnehin schon Leute sind oder wo du zumindest leicht hinkommst irgendwie, dass es dann kann so ein Finale wie da in Köln oder halt natürlich auch super ausgehen. Und hier war es eben auch, du ziehst enorm viele Leute und Aufmerksamkeit von Leuten, die einfach in der Stadt sind und was trinken gehen oder einkaufen sind. Und das war dann so ein bisschen der Schlüssel dazu, ne?
Und du hast gerade gesagt, 44 Nationen, die nach Essen gekommen sind. Das ist ja auch eine logistische Herausforderung von Staff, von Hotel, von die gesamte Infrastruktur für die Mannschaften schaffen. Das ist jetzt ja nicht einfach nur, dass ihr da eine Idee hattet, ein Stadion hinzusetzen, was ja auch schon eine Herausforderung ist, sondern da gehört ja auch ein bisschen mehr dazu.
Ich habe schon zu Christian gesagt, ich höre jetzt immer, wie viele Menschen die UEFA für 2024 sucht, und wir haben es am Ende irgendwie mit einem Bruchteil gemacht. Klar, wir haben auch nur eine Stadt, aber trotzdem, jede Host-City bei der UEFA hat wahnsinnigen Staff. Hatten wir nicht, weil wir es musst du erstmal finanzieren, und Partner zu überzeugen, nur mit einer Idee, ohne dass die es vorher gesehen haben, ist ja immer nicht so leicht. War ein Riesenaufwand, auch alleine, es geht ja schon los mit Visa. Also wie kommen überhaupt afrikanische Nationen nach Deutschland? Was kriegen die für ein Visum? Da bist du erstmal beim Auswärtigen Amt an der Tür ein paar Mal, ne? Und das ist dann ein Task von so vielen schwierigen, die dann irgendwie gemeistert worden. Und am Ende sieht's ja auch nach außen super aus. Du hast natürlich genug Probleme hinter den Kulissen, aber das Schöne ist immer, wenn es keiner merkt, und du warst ja da, wenn du nichts gemerkt hast, ist es immer gut. Aber dass du halt Leute aus dem Ausland besorgst und halt irgendwie diese Kontakte hast und 2000 Leute nach Essen bringst, das ist ja dann auch so der Grund, warum Stadt und Land sich dann auch engagieren können, weil du ja eine enorme Kaufkraft mit reinbringst. Und 2000 Leute geben in dem Zeitraum, den wir so haben, um die 700 Euro aus. Das heißt, wir sprechen ja schon über 1,4 Millionen Umsatz, die nie da gewesen wären, weil diese Leute wären ja nicht nach Essen gefahren. Und dann dreht sich das halt so ein bisschen weiter, dass du sagst, irgendwie, ich habe ja die Einnahmegewerbesteuer, ne? Die Leute haben alle 10 Übernachtungen, die müssen irgendwo essen, die kaufen auch noch irgendwo ein. Und dann irgendwann wird das rund, und dann ist das Thema Sporttourismus da eigentlich das Entscheidende gewesen, ne? Dass du halt dann sagst, okay, dann kann ich mich als Stadt oder Kommune oder auch Region engagieren, auch finanziell, weil ich es im Grunde genommen wieder reinkriege. Und das war dann auch ein wichtiger Faktor bei uns, dass das Tourismus-Marketing, ne, mit Ruhrtourismus und eben Essen-Marketing zusammen sich da auch engagiert hat, statt genau, Stadt und eben auch Land NRW auch. Das sind dann schon so die entscheidenden Faktoren, weil sonst kriegst du es möglicherweise auch nicht gestimmt.
Du hast jetzt gerade schon ein paar Zahlen gesagt, sondern mal ganz kurz, mit wie viel Mann seid ihr da aktiv? Wie groß ist eure Agentur, beziehungsweise wie viel hattest du an Staff dann in dieser Eventphase?
Ja, genau, wir haben das ja mit einer gemeinnützigen Durchführungs-GmbH gemacht, also gar nicht mit Amila, aber trotzdem hat der gesamte Amila-Staff darauf gearbeitet. Wir sind 10 Leute aktuell und haben dann noch Freie dazu gehabt, aber so in diesem Kernteam, die so über jeden Task informiert waren und so, waren wir vielleicht 5, 6 Leute und das war am Ende dann die Herausforderung, dass man eigentlich sich überall reindenken musste und angerufen wurde und als es dann so richtig losging und dann wenn irgendwas nicht funktioniert, so dann bist schon eigentlich am Rande der Belastbarkeit, aber am Ende wird man ja bei so einem Event immer belohnt, also man kennt es ja, wenn es dann vorbei ist und gut gelungen ist, so dann war es das irgendwie wert. Aber währenddessen denkt man schon so, okay, warum sind wir nicht UEFA?
Was ja, es ist ja ein offenes, also ein Open-Air-Stadion gewesen da in Essen und ihr hattet so ein bisschen ein zweites Sommermärchen, oder? Also das Wetter hat euch mitgespielt.
Ja, ist natürlich brutal wichtig bei Sachen, die du draußen machst, ne? Und das ist in Deutschland auch wirklich nicht so easy. Also ich kenn's ja von diesen 3 Monaten Uniliga im Sommer immer, wo, wenn du auf Naturrasen spielst, irgendwie 30-40% ausfallen, weil der Platzwart das nicht mitmacht, dass du ihm da den Rasen kaputt trittst, wenn es genieselt hat. Und das ist bei Kunstrasen auch echt eine Gefahr, ne? Also wenn wir das da gemacht hätten, es hätte richtig geschüttet, dann wäre schon übel gewesen. Wir haben einfach uns auch so die letzten Jahre diesen Zeitpunkt angeguckt. Also Ende Mai, Anfang Juni war es immer trocken und hatten dann einfach Glück, muss man schon sagen. Also wenn es 10 Tage regnet, dann ist die Veranstaltung nicht mal die Hälfte wert. Ne?
Und das müssen wir vielleicht für die Zuhörer noch aufklären. Wer ist denn Weltmeister geworden?
Am Ende hat Kasachstan gewonnen. Klingt erstmal so nach einem der Kleinen, die es ja laut Berti Vogts nicht mehr gibt. Aber das ist halt bei Kleinfeld immer eine Mischung aus entweder auch einem starken Futsal-Background, da sind sie sehr, sehr gut, auch international, plus halt dann die technisch starken Fußballer. Du kannst halt nicht mit dieser klassischen deutschen Grundausbildung, und das interessiert mich jetzt gleich mal, wie Christian auch die Leute, die besten Elfmeterschützen einstuft, du kannst halt mit dem, was wir immer so fördern, mit sehr hoher Disziplin irgendwie deinen Mann tot machen, die Linie beackern und so, das bringt dir halt alles nichts auf engem Raum. Du brauchst sehr, sehr viele Leute, die sofort scannen schon, die schon wissen, bevor sie den Ball haben, was sie danach damit machen können und so. Und das ist dann in der Regel irgendwie ein spielstarker Sechser oder ein Zehner irgendwie beim Fußball, übersetzt aufs Großfeld. Und davon hast du auch nicht so viele in Deutschland, muss man sagen, weil wir arbeiten Fußball ein bisschen mehr als in anderen Ländern. Und dann bist du da halt irgendwie bei einer Nation irgendwie so einen Schritt vor.
Nehmen wir den Ball mal auf, Christian, und ich muss einmal fragen, wer ist deutscher Meister im Elfmeterschießen geworden?
Wir haben ja 2 deutsche Meister. Wir haben ja einmal den deutschen Meister der Damen, das ist Fortuna Wuppertal, und wir haben den deutschen Meister der Herren, das ist TV Rheindorf Bonn, also ein Bonner Vorortverein.
Auch da muss man sagen, wer kennt sie nicht, ne?
Ja, wer kennt sie nicht, aber das ist tatsächlich genau, sag mal, der Purpose unserer Veranstaltung ist, dass jeder gewinnen kann. Also wir hatten in unserer ersten deutschen Meisterschaft, die wir als Startup noch, sag mal, sehr NRW-lastig durchgezogen haben, um einfach noch keine riesen Logistikkosten entstehen zu lassen, war das höchste Team, was dabei war ein Verbandsliga-Team, also Mittelrhein-Liga. Und durchgängig waren eigentlich, ja, sag mal, Kreisliga, Bezirksliga und hin und wieder mal Landesliga-Vereine dabei. Und diese Kreisliga-Mannschaft vom TV Rheindorf, die hat auch tatsächlich bei den Herren sehr zu Recht gewonnen, weil sie haben 2-mal mitgemacht und unsere Teilnahmebedingungen sind so, dass jeder Verein darf so oft antreten oder so viele Mannschaften anmelden, wie Teams im Spielbetrieb sind. Wir wollten damit gewährleisten, dass nicht immer nur eine erste Mannschaft mitmachen kann, sondern eben auch eine zweite, dritte und gegebenenfalls vierte Mannschaft, die nämlich im Kreispokal komplett außen vor sind. Also die haben nicht mal die Chance, in ihrem Liga-Kreispokal jemals ein Elfmeterschießen zu machen. Und der TV Rheindorf hat 2 Mannschaften, eine erste und zweite, und die haben 2-mal mitgemacht bei 2 unterschiedlichen Turnieren und haben beide Male das Turnier gewonnen. Und am Ende sind sie noch deutscher Meister geworden. Und auf Christophs Frage, wie macht man einen guten Elfmeterschießen-Schützen aus, ist gar nicht so einfach. Also man sieht, das ist theoretisch liegenunabhängig. Ich kann nicht sagen, ob die das vorher geübt haben. Man muss schon auch eine gewisse Nervenstärke haben, weil das, was wir tun, ist natürlich Spaß. Aber wenn man dann da am Punkt steht und muss den Elfer für sein Team verwandeln, dann ist es trotzdem Druck. Und wenn dann im Hintergrund noch 300, 400, 500 Leute sind, die das auch noch zuschauen, dann will man sich auch nicht blamieren und will reinmachen. Und ich kann es auch selber ein Stück weit beurteilen, weil wir haben auch selber schon mitgespielt, natürlich nicht bei der deutschen Meisterschaft, sondern bei Charity-Turnieren, die wir selber veranstaltet haben, wo wir dann als Team auch angetreten sind. Und wenn du auf einmal da stehst, und gerade wenn es so in die K.O.-Runden geht, ne, und du willst ja auch für dein Team weiterkommen oder mit deinem Team weiterkommen, dafür musst du jetzt halt auch treffen, dann ist das schon, also kommt einem echten Elfmeterschießen in einer echten Drucksituation in einer K.O.-Runde schon sehr nah. Und wir hatten in Köln, haben wir beim Charity Cup mitgespielt für den deutschen Kinderhospizverein, dessen Schirmherr ist Jens Nowotny. Und wir waren quasi sein Team. Also er hat bei uns mitgespielt und auch Jens Nowotny hat 11 Meter verschossen. Also das hat nichts zu sagen, ob man mal Profi war oder nicht. Also auch ein Profi kann mal den Ball an den Pfosten schießen oder der Torwart kann mal die richtige Ecke erahnen. Und das ist halt das, was es so schön macht. Wie gesagt, eine ganz witzige Anekdote ist, wir hatten bei einem Business Cup hatten wir einen Finanzdienstleister da, der war selber U16-Nationaltorwart und rekrutiert seine Leute aus dem Sport, nämlich genau aus den Ligen, wo die Spieler danach noch arbeiten müssen, also so dritte Liga, Regionalliga. Und der hatte sich für den Business Cup ein Team halt aus nochmal Ex-Profis gebaut und war, das war für Elfmeterschießen-Verhältnisse eine Millionentruppe. Und er selber als ehemaliger U16-Nationaltorwart hat auch im Tor gestanden. Und die haben die Vorrunde nicht überstanden. Die haben hinterher noch die Lampedusa-Runde gewonnen. Und im Finale war dann Klassenorthopädie gegen die sauren Fong AG. Durchschnittsalter vielleicht so, keine Ahnung, zwischen 40 und 50 oder Ende 40, wie auch immer. Und die haben dann das Finale gespielt und nicht diese Millionentruppe.
Ja, mentale Stärke ist da, glaube ich, alles. Ne? Ich hätte noch mal eine Frage, bevor du wieder einsteigst, Stefan.
Ja, gerne.
Wie viele Engländer haben bei euch schon mitgeschossen bei eurem Konzept oder haben die melden sich direkt wieder ab?
Also ich weiß jetzt nicht, ob du schon in Richtung einer Vision jetzt damit elegant übergeleitet hast, weil natürlich möchten wir das gerne mal international machen und wenn das ganze Konzept in Deutschland funktioniert, funktioniert es auch in sehr vielen anderen Ländern. Und
außer in England.
Doch, ich glaube auch in England. Ich glaube auch in England wird es funktionieren, weil wir wurden schon von Engländern angesprochen. Also jetzt, also noch nicht in einen sehr aktiven operativen Bereich, aber dass uns Engländer gesehen haben oder wir irgendwo auf irgendeinem Kongress kennengelernt haben und die auch das auch spannend fanden. Das Verrückte ist halt, dass dieses Argument mit Engländer können kein Elfmeterschießen mehr gewinnen, zieht halt nicht mehr, weil sie haben ja bei der letzten WM oder EM, irgendwo haben sie ihr letztes Elfmeterschießen, haben sie tatsächlich, in Klammern leider, in Klammern hoffentlich hört kein Engländer zu, gewonnen.
Ja, das stimmt. Aber häufiger mal verloren.
Ja, häufiger mal ist gut.
Ich merke so beim Erzählen, dass sowohl ich als aber auch ihr jeweils das Grinsen einfach im Gesicht habt, wenn wir so von diesen beiden Events hören. Und das zeigt nur mal einmal, dass ihr da mit einer wahnsinnigen Leidenschaft dabei seid. Aber auch, dass es so halt schon sich um außergewöhnliche Formate handelt, die halt auch so ein Schmunzeln einfach ins Gesicht treiben und dass nicht das Fußballformat von der Stange ist. Deswegen lass uns noch einmal kurz gucken, was ist denn eigentlich nötig? Auf wirtschaftlicher Seite. Also wie müssen wir uns denn da auch die Vermarktung vorstellen? Also wo kommt das Geld her? Ne? Also ich habe schon gelernt, das ist die Soccer-WM, da war Eintritt frei. Da konnten alle Zuschauer, die in Essen da gerade über den Platz tummelten und diese Musik gehört haben, einfach dazukommen. Und das Gleiche gilt ja auch für euch, Christian. Gibt es eine Teilnehmergebühr? Gibt es, wie sind die Einnahmenseiten möglicherweise von den Location-Gebern, das habe ich ja gerade auch bei Christoph so rausgehört, dass die Stadt Essen daran interessiert war. Und wie ist vor allen Dingen die Vermarktungssituation? Jetzt haben wir drei Fragen in einer, aber ihr wisst, es geht ums Geldverdienen. Also wo kommt das her? Christoph, magst du mal loslegen?
Genau, also die eine Säule war bei uns, wenn du Geld reinbringst in die Stadt irgendwie, dann kannst du auch ein bisschen was als Sockelbetrag irgendwie mitnehmen. Aber natürlich ist der größte Teil wieder Sponsoring gewesen. Und wir haben auf den Eintritt verzichtet, weil wir nicht wussten, wie voll es werden würde. Im Nachhinein bist du ja schlauer, wenn du jetzt, wir hatten ja zu viele Leute da. Es waren ja 130.000 in in 10 Tagen, also 13.000 im Schnitt pro Tag, weil mehrfach durchgewechselt. Wenn du das weißt, nimmst du 5 € Eintritt. Dann stehen wir natürlich irgendwie nochmal anders da hinterher. Aber hinterher bist du immer schlauer. Und dementsprechend fiel dieses Eintrittsthema aus. Dafür konnte man aber zu jedem Partner hingehen und sagen, es ist eine entsprechende Reichweite da, weil es werden Leute kommen, die mal 30 Minuten gucken gehen, wieder rausgehen. So, das heißt, du hast dann auch einen entsprechenden Durchlauf. Und damit natürlich dann versucht zu argumentieren mit dem Live-Erlebnis, mit den Sponsoren, die vor Ort sind. Und das, also dass du halt Brauerei, Christian hat es schon angesprochen, wir hatten auch Heineken als Partner, hatten Coca-Cola als Partner. Also auch ein paar große, hatten TUI als Partner, also Thema internationales Event, natürlich Thema Reisen, die ganzen Amateure, die da einfliegen irgendwie, da ist natürlich auch eine ganz gute Geschichte dahinter, die zum Thema Tourismus passt. Und dann noch einen sehr großen regionalen Partner mit der Westenergie, die mit der wir sogar noch so ein eigenes Frauenevent auch noch gespielt haben, Westenergie Women's Cup vorher. Das ist schon der entscheidende Faktor, dass du das mit ganz vielen Sponsoren, am Ende waren es bei uns 4 große und dann insgesamt 25 Partner, ohne die du das ja nicht finanzieren kannst. Ne? Und wie immer im Sport kann man immer das Grinsen haben, wie du schon sagst, irgendwie, aber damit es dann weiter Spaß macht, musst du zumindest irgendwie so ein bisschen Geld wieder verdienen und ist ja in der Live-Kommunikation nicht leichter geworden seit der Pandemie, wo sehr, sehr viele ja auf Richtung digital geschaltet haben und dann auch nicht wieder davon weggekommen sind. Das heißt, alle Below-the-Line-Maßnahmen so ein bisschen gecuttet und deswegen müssen wir uns davon mühsam erholen. Aber dass es jetzt funktioniert hat, war ja gut und das, was man so beim Elfmeterschießen mitkriegt, funktioniert ja auch und dementsprechend sind wir jetzt wieder dabei und zeigt ja auch, dass das, ja, wenn solche Marken, und Christian hat ja auch ein paar große Player da auch schon genannt und auch dabei, dass die auch mal was Neues suchen, ne? Und wenn du da zum richtigen Zeitpunkt da bist, so dann kann man auch mal so eine Geschichte zusammen umsetzen. Und ja, aber es bleibt immer die große Herausforderung des Vertriebs. Aber was kennst du am besten?
Ja, guter Punkt natürlich. Jetzt stelle ich mir die Frage, sind das alles Eventpartner und Eventsponsoren gewesen für dieses Event? Oder gibt es da auch irgendwie eine Leidenschaft für das Thema Kleinfeldfußball generell? Und man hat so eine Standardtruppe, Standardpartnerschaften, die einem den Rücken stärken, wenn man dieses besondere Format weiter vorantreiben möchte?
Also das gilt es jetzt noch so ein bisschen weiter zu entwickeln. Ich glaube, wir sind bei vielen noch nicht so richtig auf der Landkarte gewesen. Und jetzt ist es natürlich einmal, wenn du dann einmal Sportschau-Post hast und dann hast du irgendwie die Berichterstattung und dann hast du es auf The Zone laufen, so dann das hat enorm geholfen, sodass wir jetzt natürlich versuchen, das auch in die Gespräche mit reinzunehmen, um so ein bisschen Generalpartnerschaften, wie es jetzt ein DFB hat, auch aufzumachen. Da haben wir bisher immer 1 oder 2 dauerhafte Partner gehabt in diesem Verband. Und auch bei der Uniliga immer ein Hauptsponsor und dann 1, 2 kleine. Und da gilt es natürlich jetzt so ein bisschen zu gucken, was kann man aus so einem Event, wie kann man das als Impuls auch nehmen. Aber viele haben es eben auch einfach gesponsert, weil die Reichweite da riesig war. Wir hatten da 300 Millionen Kontakte am Ende, ne, weltweit. Also gut, davon kommen 150 Millionen aus China. Aber trotzdem hast du noch 150 Millionen über die anderen internationalen Kanäle gemacht. Und das ist halt selbst auf einem TKP gerechnet ja ein guter Preis für alle, die dabei sind. Aber das hast du ja nicht jeden Tag. Wir können jetzt ja nicht wenn wir ein Freundschaftsspiel machen gegen Belgien und es kommen 100 Leute und du streamst es auf deiner eigenen Seite, dann ist es weit weg von dem Thema Weltmeisterschaft. Und das gilt es jetzt auch so ein bisschen zu lösen in der Ansprache, dass man sagt, ich habe so Highlight-Events ab und an mal, aber das andere ist Brot und Butter, aber ist auch was wert. Da muss man jetzt so ein bisschen gucken, wie man die Kunden auch davon überzeugt, dass es sich trotzdem auch lohnt, in diesem Grundrauschen dabei zu bleiben.
Müssen sich die Teams eigentlich für die WM qualifizieren?
Ja, genau. Ja, du hast eine Quali gerade in Südamerika und Europa ist die ziemlich hart. In den anderen Kontinenten sind nicht so viele Teams dabei, sodass du ziemlich easy qualifiziert bist. Aber Europa war echt Hauen und Stechen. Gab eine Quali und da waren die letzten Spiele auch nicht schön, sage ich mal.
Also es gäbe Futter und Material, ja. um weitere Spiele sozusagen nach vorne zu
holen. Genau, das ist jetzt auch so meine Aufgabe, du hast ja auch gesagt, dieses Head of Soccer Europe, jetzt auch nochmal eine Art Board, in dem ich jetzt vorstehen darf, auch für diese europäische Entwicklung des Verbands. Und da ist es jetzt uns sehr stark dran gelegen, dass wir den sogenannten Eurocup, also wir nennen es nicht EM, sondern es heißt Eurocup, dass wir das auch einfach größer machen. Und da waren im ersten Jahr, glaube ich, 16 Teams und wir wollen es jetzt mit 24 spielen. Und dann immer so, dass man das vielleicht im April, Mai spielt und dann eher die WM im Oktober, November. Und dann eher, wenn sie in wärmeren Gefilden stattfindet. Da soll jetzt auf jeden Fall nach Marokko gehen. Da kannst du auch im Oktober noch spielen. Und dann passt es auch so in diesen Turnierkalender. Denn es ist nicht bei uns genau, dass du ansprichst. Welche Geschichte erzählst du? Und UEFA hat die Champions League. Das ist jede Woche so. Und dann haben sie irgendwann die Euro. Und deswegen ist es auch okay, das alle 2 Jahre zu machen. Alle 4 Jahre. Also das, dann, ne, alle 2 Jahre ein großes Turnier aber überhaupt irgendwie. Und das können wir uns aber nicht erlauben, weil das wäre zu viel. Dann wäre in dem Jahr, wo du nicht spielst, wird es zu ruhig. Und dann verlierst du so ein bisschen die Leute und den Touch. Und deswegen musst du es, glaube ich, immer aufrechterhalten. Und deswegen sind mehr Turniere bei uns eher gut. Und es zeigt auch, dass die Amateure das auch einfach wollen. Die wollen dann 2-mal im Jahr irgendwo hinfliegen und sich messen und haben auch eben einfach die Möglichkeiten, ja, das dann zu machen.
Christian, Stichwort Vermarktung, Stichwort, wo kommt die Kohle her? Ich nehme an, der Mediapark in Köln hat euch nicht mit viel Geld gelockt.
Ja, die haben uns mit viel Geld gelockt, was sie haben wollten.
Ja, das dachte
also,
ich. Das
haben wir tatsächlich gemietet für eine Woche. Und das war natürlich nicht ganz günstig. Und auch wir leben natürlich an der Stelle von der Vermarktung. Ich drehe aber mal ganz kurz noch einmal das Rad etwas zurück, weil ich habe mit Christoph gerade mitgefiebert, wie er von seiner Orga erzählt hat, von der Soccer-WM und in Anführungszeichen, wie wenig Leuten sie das alles gestemmt haben. Und bei uns ist es manchmal so, dass die Leute sagen, okay, warum wollt ihr eigentlich Geld haben oder in Anführungszeichen so viel Geld haben? Ihr macht doch nur ein bisschen Elfmeterschießen. Und die Leute kommen da hin und sehen 4 Stunden ein super gute Laune-Event, haben richtig Spaß. Und am Ende, ne, wenn man dann mit den Leuten spricht, dann kommt ein überwiegend gutes Feedback. Ne, dann freuen wir uns auch total. Und dann auch die Frage, wie finanziert ihr das und cool, welche Partner ihr alle da habt. Und wenn man dann, sag mal, anfängt ins Detail zu gehen, was denn überhaupt nötig ist, damit ein solches Event überhaupt stattfinden kann, wie viel Arbeit da drin steckt. Also selbst die Vorrundenturniere auf Sportplätzen, da denken die Leute, okay, die kommen da hin mit einem Bandensystem, das bauen sie 4 Stunden auf mit 4 Leuten, moderieren, haben einen DJ dabei, packen alles wieder in den Transporter und sind wieder weg. Das kann ja nicht viel Geld kosten. Wenn man dann aber anfängt zu erzählen, okay, man muss ja erstmal recherchieren, auf welchen Sportplatz kann man gehen. Dann muss man da, sagen wir mal, vielleicht 3 Vereine besuchen, man muss überall mal hingefahren sein, man muss ein Gefühl entwickeln für die Vereine, ob die in der Lage sind, das zu machen, ob uns morgens jemand das Tor auch pünktlich aufschließt, damit wir aufbauen können. Dann geht man in die Vorkommunikation, dann muss man, also zumindest in unserem Bereich, weil wir ja noch neu sind, manuell Teams akquirieren. Da ruft man nachmittagsweise Listen an von Fußballvereinen. Die gehen natürlich alle nicht dran oder die Listen stimmen auch nicht, wenn sie irgendwie von den ungepflegten Homepages sind. Dann schreibt man E-Mails, dann macht man Presseberichte. Also diese 4 Stunden Event auf dem Sportplatz sind ja nicht die ganze Arbeit. Also das geht ja in der Regel 10 Wochen vorher los. Und mit Abpfiff ist ja da auch nicht zu Ende. Dann müssen die Sachen wieder ins Lager, dann muss repariert werden, dann muss gesäubert werden, dann sind die Sachen ja auch eingelagert. Und das sind nur in Anführungszeichen die kleinen Events auf Sportplätzen, wo das schon alles dazu gehört. Wobei ich, wenn ich jetzt sage kleine Events, ich direkt selber eingrenzen möchte, die Events auf Sportplätzen sind genauso toll wie die irgendwo in Innenstädten. Also das, was da passiert, ist exakt das Gleiche, nur die Location ist natürlich anders. Und wenn wir jetzt in den Mediapark gehen, dann potenziert sich das um ein Vielfaches, weil dann kommt auf einmal sowas dazu wie Ausschankgenehmigung, Einleitgenehmigung, Toilettenwagen, Veranstaltungshaftpflicht. Christoph grinst schon, weil er genau diese Themen alle kennt. Dann kommt dazu Security, Nachtwache, wer ist morgens der Erste, der den ablöst, wer ist der, der als längstes da bleibt und gibt es Verkehrssicherungspflichten und dann ist der Aufbautag und der Abbautag und die 4 Stunden Turnierdurchführung am Anfang ist eigentlich der kleinste Faktor in diesem ganzen Event. Und das ist natürlich auch der Faktor, der auch den größten Spaß macht. Aber man muss natürlich manchmal ein Stück weit erklären, wofür braucht man überhaupt Geld? Was hängt denn alles damit zusammen? Und jetzt komme ich zurück auf deine Frage. Auch wir leben, sagen wir mal, zu 90% von Vermarktung. Wir haben uns ja selbst auferlegt, von Fußballmannschaften oder Fußballvereinen keine Antrittsgebühr zu nehmen, weil wir wollen ja den Amateursport und die Vereine fördern. Deswegen wollen wir die nicht erst Geld wegnehmen, was wir anschließend verteilen. Und von daher gibt's an der Stelle keine Einnahme von den Vereinen. Und wenn wir jetzt Business-Turniere spielen, also wie zum Beispiel den Gastro-Cup oder Business-Cup oder Media-Cup, dann hatten wir eine Startgebühr von 111,11 € pro Team, wovon wir noch 11,11 € für einen guten Zweck abgeführt haben. Also war knapp ein Hunderter, der bei uns geblieben ist. Wenn man das aber in Gesamtsumme sieht, dann macht das den Kohl auch nicht fett. Ne? Also es ist schön, da noch ein bisschen was dazu zu haben. Aber ansonsten müssen einen Großteil Sponsoren natürlich tragen. Und ich tue mich an der Stelle immer schwer mit dem Wort Sponsoren. Ich meine, man kann Sponsoring ja ganz unterschiedlich definieren. Wir sehen das tatsächlich gerne eher als Partnerschaften, weil ich sag mal, wir sind zwar die deutsche Meisterschaft im Elfmeterschießen oder meinetwegen auch ein Elfmeterschießen-Festival Cologne, aber in Wirklichkeit sind wir ganz viele lokale Veranstaltungen. Das heißt, wenn wir, also wir brauchen natürlich bundesweite Partner, und dann ist aber immer, bundesweit ist immer der regionale Vertrieb. Sag ich mal, wenn wir jetzt einen Automobilhersteller hätten, dann wäre das Autohaus vor Ort. Das würde die Veranstaltung betreuen. Oder wenn es ein Finanzdienstleister wäre, dann halt wegen die Versicherungsagentur oder bei einem Lebensmitteleinzelhändler halt das Geschäft vor Ort. Also das heißt, wir sind zwar die deutsche Meisterschaft, aber haben sehr, sehr viele lokale Veranstaltungen. Und dann ist das tatsächlich ein Businessmodell, wo es darum geht, Leads zu generieren, Employer Branding zu betreiben, eine Community aufzubauen. Also all diese Marketing-Themen, die ganz viele auf dem Schirm haben, das können wir halt lokal bis in die kleinsten Einheiten. Und unser Ziel ist, dass wir, also wir machen dieses Jahr, machen wir 22 Vorrundenturniere für die deutsche Meisterschaft. In jedem Fußballregionalverband eine, nur in Bayern zwei, weil Bayern halt so ein Riesenverband ist. Und dass wir in 3 Jahren 250 Kreismeisterschaften machen. Also dass wir in jedem Fußballkreis sind und jeder Verein die Chance hat, auch teilzunehmen und Deutscher Meister im Elfmeterschießen zu werden. Und dann haben wir den kompletten Amateurfußball in Real Life getroffen.
Das war jetzt ein langer Ritt, Christian. Sorry. Und ich war zwischenzeitlich geneigt, naja, super, ich war zwischenzeitlich geneigt, ganz schnell noch so einen Aufruf hier zu tätigen. Ich kann mir vorstellen, du kannst sehr viele Hände gebrauchen für genau die Orga vor Ort, für dieses Orga-Team drumherum. Also so ein Jobaufruf für Volunteers vielleicht. Ich glaube, das kann Christoph und Christian beide vielleicht gebrauchen. Also wir machen das so, Kontaktdaten und alles das, was ihr kommunizieren wollt und was ihr sucht, teilen wir nachher in den Shownotes, damit da nichts verloren geht. Und ich muss mir von aufgefallen, Christoph, die Soccer-Organisation ist auch mit S-O-C-C-A am Ende, ne? Und ja, nicht Soccer. Also ja, das, aber das schreiben wir alles hier unten nachher nochmal in die Shownotes. Diese Perspektive, Christian, die du aufgezeigt hast, ich finde, die schreit ja förmlich danach, dass das auch ein etwas größerer Verband in Deutschland möglicherweise unterstützt und fördert. Ist das in eurem Interesse? Also könnte es sein, dass ihr mal beim DFB anklopft und sagt, pass mal auf, wir haben da was für eure Vereine in den unteren Ligen. Das könnte das Trainingsgeschäft, den Trainingsalltag, das Wochenende nochmal aufwerten. Lasst uns da was Gemeinsames machen. Ist das förderlich oder sagst du, um Gottes Willen, wir sind extra ja, bewusst eine GmbH und kein Verband?
Also erstmal sorry, dass es gerade so ein langer Monolog war. Das habe ich mich so deswegen versuche ich die Antwort jetzt kürzer zu fassen. Also der DFB ist unbedingt spannend für uns und wir hatten auch schon Gespräche mit Vertretern vom DFB, allerdings eher so im informellen Rahmen, weil wir wollen auf gar keinen Fall gegen den DFB arbeiten. Also wir haben ja quasi das gleiche Ziel, nämlich Vereine zu unterstützen. Für das, was wir machen, und ich will da dem DFB gar nicht Unrecht tun, ist diese große Verbandstruktur aber vermutlich zu langsam. Also wir sind ein Startup, wir sind schnell. Also wir entscheiden jetzt theoretisch, was wir in 4 oder 6 Wochen machen können oder jetzt, was wir nächstes Jahr machen. Und so eine Entscheidung durch alle Gremien beim DFB zu bekommen, die kann ja auch schon mal ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Aber wenn der DFB parallel auf uns zukommt und sagt, hier, ne, oder einzelne Landesverbände und sagen, wir finden das cool, was ihr macht und wir unterstützen das, dann machen wir das auch gerne Hand in Hand. Also wir möchten gerne was mit dem DFB machen, sind aber in unserer jetzigen Phase als Startup, ich glaube, etwas agiler und wendiger, wenn wir es noch ohne machen.
Dazwischen gefragt, DFB ist das eine. Was ist mit den Clubs in der Liga? Könntest du dir vorstellen, dass ein Club mit all seinen Unterabteilungen und all den Partnerclubs, die ja auch im Fußball-Bundesliga ist, gerade im Nachwuchsbereich, im Amateurbereich noch hat, Kann das ein spannender Case sein, dass ein Club euch ein bisschen euch an seine Seite holt?
Kann auch sehr spannend sein. Wir haben viele Kontakte zu Bundesligisten, die uns auch für, also man kann uns ja auch einfach so buchen, ne? Die Deutsche Meisterschaft ist jetzt, sagen wir mal, unser großes Überthema, das, wofür wir auch von innen heraus brennen. Aber wenn uns jemand bucht und für irgendetwas beauftragt, dann brennen wir dafür natürlich genauso. Und der erste Bundesligist, der das erkannt hat, ist Bayer Leverkusen. Also wir sitzen zwar in Köln, aber der Nachbarverein ist da irgendwie, sagen wir mal, ein bisschen kreativer unterwegs. Die haben uns zwei Vorrunden-Events der Deutschen Meisterschaft abgekauft, weil sie waren in deren Zielregion, also in Wuppertal und eben in Leverkusen. Die haben sie unterstützt und haben das für sich erkannt, dass es ein spannendes, integratives Thema ist. Und sie haben dieses Jahr ein Stadtteilkonzept, dass sie die Stadtteile von Leverkusen aktivieren möchten. Ich meine, das, was sie brauchen, ist klar, sie brauchen Leute im Stadion. Jetzt ist diese Saison natürlich, läuft natürlich sehr gut, also die kriegen das Stadion im Moment auch so voll, aber trotzdem haben sie gesagt, bevor wir jetzt in die weite Ferne schweifen, aktivieren wir erstmal unsere eigenen Stadtteile. Und da sind wir quasi das Kernelement, um ein Event in den Stadtteil zu bringen. Also wir machen für Bayer Leverkusen in den Stadtteilen Elfmeterschießen und da kann dann jeder mitmachen. Also die Anmelderegularien sind nicht so strikt wie bei uns bei der Deutschen Meisterschaft. Da kann die Pizzeria ein Team machen oder das Unternehmen oder der Kegelclub oder der Handballverein oder der Fanclub, wie auch immer. Und die gewinnen dann am Ende Tickets fürs Stadion und die Sieger qualifizieren sich dann auch noch für ein Finale, das dann gedacht ist, dass es irgendwann mal im Stadion auch ausgetragen wird. Und das hat mich total gefreut, weil da ein Bundesligist ist, der erkannt hat, dass man mit unserem Format tatsächlich sehr viele Leute erreicht.
Christoph, welche Kooperationen braucht es für euch möglicherweise von den, sagen wir mal, altinstitutionellen Organisationen? Was braucht es das überhaupt oder was schwebt dir da so vor?
Ja, Stand jetzt nicht. Also wir sind auch nicht dagegen. Also natürlich, man kennt sich ja auch und tauscht sich immer wieder aus. Waren auch viele der Kollegen jetzt in Essen. Aber am Ende ist es jetzt aktuell so, dass es ja beim DFB sehr stark auf Futsal sich konzentriert, wenn es vor allem in diesen Leistungsbereich Kleinfeld geht. Und dementsprechend passt es momentan nicht so richtig rein. Und du hast ja schon eine sehr parallele Struktur. Wir haben, ich glaube, 75 Mitgliedsländer in dem internationalen Verband. Da wird es dann sicherlich in dem einen oder anderen Land ein bisschen schwierig, auch im Kompetenzgerangel. Deswegen kann man da ab und an mal kooperieren. Das passiert auch. Also, dass man halt mal sagt, wir machen mal irgendwie Events zusammen. Gerade auch so, was das Thema Uniliga angeht, ne? Spannende Zielgruppe, auch irgendwie alle Leute, die auch noch parallel in DFB-Strukturen spielen, Trainer sind, Nachwuchs sind. Also insofern gibt es da immer mal so Anknüpfungspunkte, aber am Ende ist es immer wieder das, was auch Christian sagt, so du bist halt alleine schneller. Und das hat's eigentlich immer so ein bisschen bisher behindert, dass seit Entscheidungen immer sehr, sehr lange gedauert haben, wenn du so auf einer Verbandsebene dann sprichst, so dann ja, dann ist immer das Jahr um.
Jetzt ist das eine die Kooperation oder auch die Nicht-Kooperation und schnell und agil und handlungsfähig und vielleicht auch aufmerksamkeitsstark sind jetzt auch noch so ein paar andere Ligen und andere Sportformate, national wie auch international aufgepoppt. Stichwort Kings League, Baller League, jetzt zuletzt die Icon League. Das sind alles neue Entwicklungen, die wir gespannt verfolgen oder dann auch abwarten, was da so passiert. Ja. Wie seht ihr das? Was haben die uns oder euch voraus? Oder aber was müssen die noch lernen? Wie seht ihr diese Entwicklung da im Fußball?
Naja, du hast halt, als Piquet angefangen hat, riesen Background schon gehabt mit Produktionsfirma und einfach den Kontakt dann zu den größten Streamern Spaniens. Und deswegen natürlich wirklich ziemlich disruptiv da vorgegangen irgendwie, ne? Also wirklich mal sowas so reichweitenstark aus dem Nichts gemacht. Und das Konzept jetzt zu übernehmen, ist ja jetzt nicht mehr so komplex. Also ne, du brauchst halt dann die richtigen Namen. Und das ist, glaube ich, jetzt so, wenn ich jetzt erstmal für uns spreche, für Soccer, wir haben halt die Zuschauer und die TV-Zuschauer gezogen ohne die Identifikation mit einzelnen Spielern, weil niemand irgendjemanden kannte. Wir hatten noch nicht mal irgendwie einen Ex-Profi dabei oder so, sondern keiner kannte die reine Identifikation mit den Ländern war da. Und das würde so nicht funktionieren. Also es würde keiner die Kleinfeld-Meisterschaft irgendwie gucken, wenn du da keinen kennst. Und das ist natürlich jetzt so eine Art Meisterschaft, die dann ausgespielt wird, die aber dann von Lukas Podolski, Mats Hummels und so weiter lebt. Genauso auf der anderen Seite, wenn Toni Kroos mit 43 Millionen Followern postet, plus den erfolgreichsten Streamer in Deutschland, einen der größten Streamer weltweit, mit Edi Geller. Das sind natürlich nochmal andere Entertainment-Welten, die da aufgemacht werden. Aber das ist es eben auch. Da muss jetzt sich noch zeigen, wie sportlich relevant wird das. So, weil am Ende guckst du ja Sport immer noch auch, weil du wissen willst, wer gewinnt. Und dann soll es auch irgendwie eine gewisse Ernsthaftigkeit haben. Das hat es ja vorher bei den Formaten, die wir so in Deutschland gehabt haben, nicht gehabt. So, weil wenn dann Ailton gegen Pietro Lombardi spielt, ist halt super witzig und gucken auch viele Leute. Aber der sportlich 0,0 Relevanz. So, weil die würden ja bei uns das Nationalteam niemals sehen können, so auf dem Feld. Und das habe ich so bei der Baller League zumindest vernommen, irgendwie, dass es stark sein soll. Ich glaube auch, dass es bei Icon League so werden wird, dass dort einfach die Teamchefs die Reichweite mitbringen und dass dann aber wirklich guter Fußball gespielt wird. Und der kann natürlich nur im Bereich Oberliga, Regionalliga sein, weil die anderen werden da nicht spielen dürfen montagsabends. Und das wird jetzt halt einfach spannend. So reicht das dann auch, um den Zuschauer zu fesseln. Weil der reine Sport ist ja häufig zu sehen. Also Fußball gibt es relativ häufig im Fernsehen. Und kannst du dann noch ein Spiel, auch wenn es auf Kleinfeld ist, noch unterbringen auf einem Montagabend? Ne? Und das auch vor allem in der Liga. Also einmalig immer super. Guckt jeder Edi Geller Cup. Gerade auch so, weil es frei empfangbar ist. Ne? Auf Twitch ist auch super, keine Hürde. Aber kriegt man das auch über so einen Liga-Zeitraum? Und das wird, glaube ich, so die größte Herausforderung. Ansonsten freue ich mich natürlich über beide Konzepte, weil es einfach immer schon das Reden ist. Deswegen habe ich es auch gegründet, weil bei 11 gegen 11 oft wenig passiert. Und so wie Christian halt das Beste aus dem Fußball ins Elfmeterschießen schiebt oder so, so ist es bei uns eben auch. Das Beste sind die Torszenen. Und davon haben wir sehr viel mehr. Mehr Tore, mehr Torszenen, mehr Sachen, die nicht vorhersehbar sind, während sonst halt immer irgendwie eine Doppel-6 da ist und die Ketten schieben und wie viel passiert da wirklich? Und es kann mir keiner mehr erzählen, dass er 90 Minuten das durchguckt, ohne sein Handy in der Hand zu haben. Und das, glaube ich, zeigt schon ganz genau, wo die Reise hingeht, weil junge Zielgruppe mit Second Screen. Und hier, wenn du dir so ein Elfmeterschießen angucken würdest, da verpasst du zu viel. Und bei uns genauso. Wenn du da einmal weglegst, sind ja drei Torszenen durchgegangen. Und das ist, glaube ich, jetzt der Vorteil der Formate.
Weil ich heute einsteigen darf. Ich glaube eher, dass wenn sowas auf dem Montagabend noch fällt, dass sich eher ein paar Großfeldspiele Sorgen machen müssen, dass sie nicht mehr geschaut werden. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass gerade die jüngere Zielgruppe dann sich eher eine, wie auch immer genannte Liga, also jetzt egal ob Kings League oder Baller League, wie auch immer, dass sie sich das anschauen an einem Montagabend, anstatt ein Zweitliga. Spielt die Zweitliga noch montags?
Dritte, ne? Dritte immer noch. Ja klar, also die jüngere Zielgruppe hundertprozentig, ne? Die sind weg, aber die gucken wahrscheinlich eh keinen Alemannia Aachen Regionalliga oder so.
Genau, deswegen, also ich glaube, da muss sich der etablierte Fußball muss sich da eher Sorgen machen. Bei uns ist es so, dass, also ich habe mich auch schon recht intensiv mit diesen Konzepten auseinandergesetzt, weil ich glaube, wir hätten das Potenzial auch. Allerdings, du hast das Stichwort genannt, es wäre dann Entertainment. Also ich sage immer, Elfmeterschießen ist eigentlich schon, oder Elfmeterschießen ist so, wie es ist, ist es genau gut. Weil jeder versteht es, jeder weiß, dass jede Mannschaft muss 5 Schüsse machen und jeder versteht die Regel und das macht das ja so schön, weil es einfach ist. Wir hatten auch schon mal irgendwo die Überlegung, irgendwo ein Event zu machen und da war, hätten wir auf Seekontainer schießen sollen, da müsste der Ball aber ein bisschen näher ran. Dann habe ich gesagt, dann ist es kein Elfmeterschießen mehr. Wir können das gerne machen, aber das ist nicht mehr das, was eigentlich zieht, dass jeder weiß, was tun wir da. Ja. Und trotzdem ist das Konzept, also das, was diese Ligen da haben, ist auch auf uns übertragbar. Dann ist es aber Entertainment. Ich meine, wir können auch sagen, wir machen am Anfang, dann ist es natürlich nicht die deutsche Meisterschaft, sondern sind werden dann freie Events. Wir machen am Anfang irgendwie 3 Joker-Karten oder 5. Also man kann noch einen zusätzlichen Elfmeter schießen, wenn man ihn braucht, weil man irgendwie im Rückstand ist oder damit gewinnen könnte. Der Torwart könnte riesige Handschuhe anhaben. Die gegnerische Mannschaft darf aussuchen, wer muss 2-mal schießen. Also es gibt ganz viele Sachen, die wir einfach über uns auf uns übertragen können und dann daraus eine lustige Entertainment-Sache machen. Und wir hatten das schon mal, sag mal, in einem groben Vorgespräch mit jemandem vom Fernsehen. Aber auf privater Ebene, ne? Also jetzt noch nicht weitergetragen, weil ich weiß ja nicht, wer den Podcast jetzt hört und jetzt danach auf die Idee kommt. aber das muss man schon gut zu Ende denken. Und dann wäre das ein witziges Format, wenn man sagt, da sitzen irgendwie drei Leute hinter einer Schattenwand, ein Ex-Profi-Torwart, ein Ex-Profi-Schütze und ein random Zuschauer. Und die Mannschaften dürfen dann da jemanden auswählen und die wählen dann Manuel Neuer, aber der muss schießen und nicht ins Tor. Und die nächste Mannschaft hat dann aber die Wand offen und kann ihn ins Tor stellen für einen Elfmeterschießen, wie auch immer. Also wir können das tatsächlich gut auf uns übertragen. Und trotzdem ist es so, dass wir jetzt für uns gesagt haben, wir bleiben jetzt erstmal bei der einfachen Sache, also bei dem, was wir können und was auch jeder sofort versteht und halten uns diese Sachen aber offen. Also das heißt, wenn wir mal ein Business-Event machen, wo wir gebucht werden und jemand möchte das eine Nummer spektakulärer haben, dann können wir das ganz, ganz einfach einbauen, weil das Potenzial dafür haben wir auch.
Also ich glaube auch,
dass... Für jedermann, ne? Also der wichtige Unterschied ist,
ja.
Wir wären diese Liga für jeder Mann oder jeder Frau, weil bei uns kann immer jeder mitspielen und kann jeder in dieses Format eintauchen. Bei diesen Ligen ist es wieder so, dass es wieder für, keine Ahnung, eine Handvoll Ausgewählter, die dabei sein dürfen und der Rest darf halt nur zugucken.
Das wird so sein müssen, weil du sonst das Level nicht hast. Du kannst dir Kleinfeld mit einem, also wir spielen es ja auch mit einem Fünferball auf so engem Raum, wenn die Spielklasse nicht ausreicht, wenn du da zwei Kreisliga-Mannschaften hinstellst, kannst du dir das kaum angucken. Das ist echt schwierig, weil der Ball oft im Aus ist und so. Die können den auf engem Raum noch schlechter kontrollieren, als wenn sie 11 gegen 11 arbeiten. Da kannst du wenigstens noch lang schlagen. Das ist so ein bisschen die Thematik. Aber genau das, was du sagst, man kann das alles machen. Aber es ist auch wieder erklärbar und so. Und natürlich, wenn du die entsprechenden Formate und Reichweite hast und ein Eli Geller gibt jeden Sonntag jetzt einen Teamchef bekannt und kann natürlich auch entsprechende Regeln kommunizieren und so. Er ist ja sein eigenes Medium. So, er braucht nicht Bild.de, um das zu erklären. Dementsprechend ist dieser Vorteil ja einfach irgendwie in der reinen Reichweite und da sofort Talk of the Town zu werden. Deswegen wird das auch funktionieren. Ich stelle mir halt nur die Frage, am Anfang gucke ich das auf jeden Fall. Und dann gucke ich das auch wirklich noch in Woche 4 oder 5, weil da brauche ich ja eine Identifikation mit irgendeiner dieser Truppen. So, vielleicht habe ich die schon aufgebaut in dem ersten Monat, weil ich sage, ey, find's so geil, wie der und der Teamchef jetzt irgendwie seine Truppe aufgebaut hat oder Poldi hat irgendwie hier die Köln Allstars und dann mega Kult, weil da noch irgendwie ein Ex-Profi mitspielt oder so, dann will ich wieder sehen, wie die spielen. Und wenn ich die nicht kenne, kann ich mir vorstellen, dass das bei allem Hype darum noch die Herausforderung sein wird. So, wie fülle ich das sozusagen nach wie vor mit Tribüne, so auch nach der ersten Saison, so, weil zweite Saison Kings League war auch nicht mehr ganz so gehypt wie die erste.
Ja, ich stelle mir total schwer vor, wie kann man da Fan von einer Mannschaft werden? Also ich sag mal, die Bundesliga.
Das muss ich auch bauen.
Genau. Alle, sagen wir mal, alle Ligen, bis in die Amateurliga Ligen, lebt ja davon, dass man mit einem Verein oder vielleicht auch mit mehreren mit sympathisiert, ne? Und ja, dann in der Bundesliga oder zweite Bundesliga schauen will, wie schneidet mein Verein ab, und sich dann auch die anderen Spiele anguckt, weil man will ja wissen, ne, sie kommen jetzt hoch in der Tabelle oder rutschen sie runter, und man sich komplett mit der Liga identifiziert. Und bei einem so zusammengewürfelten Team, dann ist es genau vor, wie du, entweder mag ich diesen Teamchef und will sehen, was der so macht, aber sobald ich mit den anderen 5 nichts anfangen kann, dann stelle ich es mir schwer vor, am Ball zu bleiben. Aber auf der anderen Seite sind wir, glaube ich, auch eine Generation, wir kennen den traditionellen Fußball und müssen aber auch immer im Kopf offen dafür sein, zu gucken, was finden die jungen Leute denn gut? Und irgendwo kommen diese Millionen Follower ja auch her. Also irgendwer
von den Leuten, ja. Aber es müsste nicht Kleinfeld sein. Also Eli Geller Summer Games spielen die, glaube ich, diverse andere Sachen. Oder wenn Eli Geller die deutsche Meisterschaft im Eierlaufen macht oder so, dann gucken es ja trotzdem Hunderttausende. Also das ist schon wieder fast egal. Und das ist jetzt wirklich zu gucken, kriegt man das jetzt wirklich sportlich auf ein Level hin, was dann auch so ein bisschen bei der DFL Sorgenfalten hervorruft. Mal sehen, ob das so wird. Da mache ich jetzt noch Fragezeichen dran, obwohl es ja bei La Liga schon einmal so ein bisschen geknallt hat bei Piquet. Es gucken immer noch sehr, sehr viele Leute Fußball. Es gucken auch sehr, sehr viele Leute Heidenheim gegen Werder Bremen, wo wir jetzt sagen würden, das sind jetzt nicht die größten Teams unter der Sonne. Aber es sind schon gute Zahlen immer noch. Und da muss man auch ja immer bei allem, wenn wir darüber reden, neue Formate und die alten Formate und der Fußball ist ja trotzdem noch erfolgreich. Also es ist einfach nur Klagen auf hohem Niveau, aber es gucken sehr viele Leute Fußball-Bundesliga noch.
Und ich finde, das ist ein Thema, was wir jetzt aufgemacht haben hier. Das können wir heute gar nicht abschließend besprechen. Da gibt es das viel noch zu beobachten. Ja. Wie entwickelt sich da der Markt? Wie entwickeln sich da die Geschehnisse? Gleichzeitig stellen wir fest, und da trefft ihr halt voll ins Schwarze, der Christoph schon seit 18 Jahren, aber mit der Soccer-WM dann insbesondere nochmal seit diesem Sommer. Und der Christoph und der Christian mit dem Elfmeterschießen. Es geht darum, neue Formate im Fußball zu entwickeln, neue Fußball-Events, die außerhalb der üblichen Formate stattfinden. Und da seid ihr beide auf einem fantastischen Weg. Ich habe mir so eine Notiz noch da gemacht zwischendurch mal. Könnte es nicht auch Sinn machen, dass ihr beide zusammenarbeitet? Also bei dem einen Event dann auch das andere zu installieren und umgekehrt? Also ihr habt jetzt noch mal die Gelegenheit, hier kurz die Karten euch zurechtzulegen für die anschließende Verhandlung.
Die Idee war da, Stefan. Wir hätten es beinahe gemacht in Essen auf dem Platz, aber am Ende war es eine Mischung aus, wie lange darf das Stadion da stehen, werden wir mit dem Aufbau fertig, und als dann der Women's Soccer Cup noch dazu kam als Pre-Event, war es zeitlich gar nicht mehr zu lösen. Ansonsten hätte man natürlich wunderbar in dieser Szenerie auch ein Großfeldtor reinstellen können. Dafür hätte es ja gereicht, auf der Größenordnung hätte dann das sicherlich auch gut aktivieren können mit den Clubs. Also wir haben uns damals schon ausgetauscht. Ich finde das Konzept auch mega. Also ich habe auch immer die Elfmeter geschossen in meinen Truppen früher, leider nur bis zur Landesliga. Aber war immer Schütze, weil einfach Eis in den Adern, und dementsprechend bin ich da für weitere Kooperationen natürlich offen.
Ja, Eis in den Adern, ich war ja Torwart, ne? Gegen mich hättest du auf jeden Fall nicht verwandelt.
Ja. Also wir machen jetzt hier beim einen eurer nächsten Events, ja. Christian, machen wir hier ein Event aus. Wir drei treffen uns, wo auch immer das stattfindet. Christian, da bist du zuständig. Letzten Christoph ein, letzt mich ein. Und wir schauen, wie viele Tore der Christoph im Elfmeterschießen gegen dich versenkt. Und
so machen wir es. Wir können hier schon eine Live-Wette machen. Ich glaube nicht, dass er mehr als 3 Tore schießt.
Okay. Von 5. Ja, 4 von 5. 4 von 5 mache ich rein. Einsatz müssen wir uns mal überlegen.
Einsatz müssen wir uns überlegen. Aber
Einsatz kann nur etwas sein, wovon ich auch was habe. Also irgendwas Gastronomisches hätte ich gerne.
Das kriegen wir hin in Köln.
Da fällt uns was ein. Ich könnte mir aber auch vorstellen, Christian, dass zu Uniliga-Zeiten so ein Elfmeter-Event, so ein Elfmeter-Tournament, die beste Uniliga Deutschlands im Elfmeterschießen auch nochmal gekürt werden kann. Christoph und Christian, wie ist das machbar?
Also für uns ist ganz, ganz vieles machbar. Eigentlich ist es total schön, wie wir, also ich bin ja gestartet mit der Amateurfußball-Idee, dass die deutsche Meisterschaft im Elfmeterschießen hat ja auch so einen sehr schönen, plakativen Namen. Aber auf dem Weg haben wir ja schon gemerkt, das ist für alle möglichen Zielgruppen was, und deswegen es ist ganz aktuell und wird gerade noch, sagen wir mal, in Form gegossen, haben wir uns auch schon erweitert von einem Eintages-Event auf ein Zweitages-Event, nämlich dass wir vor der deutschen Meisterschaft für die Fußballvereine machen wir die deutsche Business-Meisterschaft im Elfmeterschießen. Also das heißt, da laden wir Geschäftskunden oder sagen wir mal aus der Region UnternehmerInnen ein, die dann da mit ihren Teams spielen können. Und so könnte man das auch für die Uniliga erweitern. Man könnte noch einen bundesweiten Gastro-Cup daraus machen. Das Schöne ist, wir haben alle diese Möglichkeiten. Und auf der anderen Seite muss man aber auch immer sehen, dass man irgendwie ein Stück weit fokussiert bleibt. Und wir sollten auch schon 7-Meter-Wurf deutsche Meisterschaft machen und 3-Punkt-Wurf. Können wir alles machen. Und dann hat mich mal in der Startup-Szene jemand beraten und gesagt, fang mal mit einem an. Nimm mal deine Fußballer, die Zielgruppe ist groß genug. Und alles, was dann dazukommt, kannst du gerne noch machen, wenn das eine funktioniert. Und so handhaben wir jetzt gerade, dass wir jetzt diese Business-Meisterschaft machen, hängen mit einem potenziellen Titelpartner zusammen, der ein Interesse hat an dieser Zielgruppe, weil er ein Produkt hat. Und dann haben wir gesagt, okay, da wo wir einen Tag sind, können wir auch 2 Tage bleiben. Und dann können wir gerne für die Unternehmen im Umkreis auch ein Turnier machen. Und alles, was sich dazu ergibt, machen wir natürlich auch. Aber wir müssen jetzt erstmal anfangen.
Guck mal, die Frage, wie viel.
Das hört sich gut an. Ich habe das.
Ja, wie viele Kunden hat man einfach? Jedes Produkt kann man machen. Man braucht einfach nur für alles einen Partner.
Korrekt. Irgendjemand, der es bezahlt.
Aber pass mal auf, jetzt gibt es doch noch einen kleinen Pitch. Dafür gibt es ja gute Agenturen, die euch dabei beraten und helfen können, gute Partner zu finden.
Ich wollte es nicht sagen.
Ich habe heute in dieser Folge sind sehr, sehr viele Unternehmensnamen, Werbepartnernamen gefallen, sowohl auf Christians als auch auf Christophs Seite. Es muss nochmal gesagt sein, es gibt natürlich auch ganz andere, ganz wunderbare andere Energy-Drink-Hersteller, Bierhersteller, Reisepartner und. Also insofern ist das heute mit der Werbefolge hier gut abgeschlossen bei euch. Also großartig, wir haben eine gute Stunde rum und ich habe ja gesagt, das Gefühl, dass das hier noch nicht am Ende sein muss, dass wir hier über das ein oder andere Thema, was Fußball und Fußball-Events und das Ganze auch außerhalb von den klassischen Formaten was da stattfindet und was dann noch passieren wird, dass wir da noch nicht ganz abschließend heute drüber sprechen konnten. Vielleicht treffen wir uns an dieser Stelle nochmal wieder. Wir beobachten mal, wie der Sommer bei der Uniliga und dann auch bei der zukünftigen Soccer-WM läuft. Und wir beobachten insbesondere auch, wer denn der neue deutsche Meister im Elfmeterschießen wird. Vielleicht ja wieder der TV Rheindorf, vielleicht aber auch irgendein anderer Verein, der hier gerade zuhört und sich dann anmeldet. Ich danke euch ganz herzlich. An dieser Stelle freue ich mich sehr, dass wir diese Zeit nutzen konnten. Das letzte Grußwort geht von euch aus und anders als in der Vorstellungsrunde drehen wir den Spieß mal um. Christian darf anfangen, dein Schlusswort vielleicht für den heutigen Tag.
Ja, danke für die Einladung und Christoph und ich kannten uns ja vorher, aber ich glaube, das ist die erste Stunde, wo wir uns mal in dieser Form austauschen konnten und ich fand es wahnsinnig inspirierend. Ich hatte ja seine Soccer-WM natürlich verfolgt. Und ich freue mich, wenn wir das nächste Mal uns dann auch im wahren Leben treffen und dann bin ich sicher, dass wir irgendwas gemeinsam daraus machen können.
Na, ihr habt ja schließlich ein Duell vor euch, ne? Also das wird schon noch passieren nächstes Jahr.
Ja, habe ich auch gar nicht mehr so viel hinzuzufügen. Christian hat es wunderbar gesagt. Danke, Stefan, dass du uns zusammengebracht hast und dann auch mit den Hörerinnen und Hörerinnen natürlich mal sehen, was sich noch ergibt daraus.
Sehr, sehr gerne. Mir hat sehr viel Spaß gemacht. Wir sehen uns schon nächste Woche wieder zu eurem kleinen Experiment, nämlich dem kleinen Zukunftsbild. Und das war's für heute. Beste Grüße aus Hamburg. Ciao, ciao.
Ciao.
Ciao. Ja, das war ein wirklich spannendes Gespräch und mit vielen Inhalten und die beiden hätten, glaube ich, noch lange, lange weitersprechen können. Ich danke da an dieser Stelle Christoph und Christian für diesen Austausch und wünsche mir eigentlich, dass wir uns im nächsten Jahr wiedersehen und einmal direkt reinhören, wie denn das Jahr gelaufen ist und direkt reinhören, wie denn die Events sich entwickelt haben und insbesondere natürlich auch in diese kleine Competition, die beiden aufgesetzt haben. Schießt Christoph dem Christian mehr als 3 Buden rein oder nicht? Das ist die Frage, die es im nächsten Jahr zu klären gibt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an dieser Folge, ich hoffe, ihr hattet Spaß an diesem neuen Format und auch mehr zu den Kontaktdaten, wie ihr mit Christoph und Christian jeweils in Kontakt treten könnt. Ich danke euch ganz herzlich. Wenn euch das gefallen hat und wir mehr von diesen Formaten führen sollen, dann freue ich mich logischerweise und die beiden erst recht über eine Bewertung, ein Like, ein Teilen zu dieser Folge. Und schaltet auch nächste Woche wieder ein, wenn wir mit beiden ein kleines Experiment machen. Ihr kennt das, unser Zukunftsbild, unsere Reise ein Jahr in die Zukunft, um dann zu schauen, was eigentlich sich alles entwickelt hat. Das dann nächste Woche. Für heute war es das. Beste Grüße. Ciao aus Hamburg.